Und Jesus ging fort von dann und entwich in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, ein kanaäisches Weib kam aus jener Gegend und schrie ihm nach und sprach: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übelst geplagt. Und er antwortet ihr kein Wort. Da sprachen zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen: Lass sie doch von dir, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die von ihren Herren Tisch fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselben Stunde.
Brotkrumen leckende Hunde. Das ist der Titel meiner Predigt. Irgendwann im Laufe der letzten Woche habe ich Sascha meinen Titel gesagt: Brotkrumen leckende Hunde. Und seitdem hat er versucht, rauszufinden, welcher Bibeltext dazu gehört. Hat immer wieder gesagt: Okay, ich weiß es, der kommt mir bekannt vor, der Text. Heute Morgen hat er Lazarus geraten, war falsch. Aber ihr wisst jetzt beides, ihr kennt den Titel und den Text dazu. Könnt ihr euch vorstellen, worum es geht? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber normalerweise, wenn ich da unten sitze, wo ihr gerade sitzt, und ich höre so eine Predigttextlesung, dann würde bei mir sofort mein Kopf anfangen zu rattern. Den Text will er nehmen? Mutig. Oder ich sage: Ja, habe ich schon 100 Mal gehört, was kommt da jetzt noch Neues? Bei dem Text, den ich gewählt habe, wäre es wohl zweitere Version gewesen. Schon 100 Mal gehört, was kommt da jetzt noch Neues? Aber ich habe in dieser Geschichte etwas entdeckt, was ich vorher so noch nicht gesehen habe. Und das will ich euch zeigen. Ich vermute, dass ihr so traditionelle Auslegungen kennt. Von daher gehe ich da nicht drauf ein, sondern ja, nur darauf, was ich gefunden habe. Und zwar ist es eine Bewegung oder vielmehr ein Bild, was Jesus zusammen mit dieser Kanaaniterin malt. Ich will es euch zeigen. Ihr könnt dazu, wenn ihr wollt, eure Bibeln mit aufschlagen. Matthäus 15, Verse 21 bis 28, könnt ein bisschen mitlesen, was ich euch da jetzt zeigen werde. Matthäus 15, 21 bis 28. Da steht jetzt in Vers 26, da sagt diese kanaänitische Frau, da sagt Jesus: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nehme und werfe es vor die Hunde. Und wenn man das jetzt zusammennimmt mit dem Vers 24, dem Vers davor, wo Jesus sagt: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, dann sagt Jesus ja gewissermaßen, dass er nur zu den Juden gesandt ist und dass diese Juden, die Kinder sind, den er das Brot gibt. Wir haben also Jesus, der dasteht und den Kindern das Brot gibt. Und wir haben die Juden, die als Kinder am Tisch sitzen und das Brot von Jesus entgegennehmen. Das Bild geht aber noch weiter. Das fängt in Vers 26 schon an. Da kommt es das erste Mal vor: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nehme und werfe es vor die Hunde. Und dann in Vers 27 sagt die Kanaaniterin: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde die Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Es gibt also auch noch Hunde, die daneben sitzen und auf Brotkrumen warten. Und in der Sprache des Neuen Testaments, da gibt es immer nur Juden und Heiden. Also sind die Juden die Kinder und die Heiden die Hunde. Wir haben also Jesus, der das Brot gibt, die Juden, die da sitzen das Brot essen, sich an dem Segen erfreuen und wir haben die Heiden, die als Hunde neben dem Tisch sitzen und auf Brot krumm warten. Soweit das Bild, was Jesus und die Kanaaniterin malen. Das ist irgendwie so ein bisschen wie eine Nahrungskette oder so. Jesus, Kinder, Hunde. Aber was mich daran am meisten fasziniert hat, war eine Kenntnis, die ich gemacht habe. Die meisten von uns sind keine Juden. Diese Geschichte kenne ich schon lang, aber das ist mir noch nie so aufgefallen. Die meisten von uns sind keine Juden. In diesem Bild sind wir die Hunde. In diesem Bild sind wir das Ende der Kette. Wir sitzen da und warten auf Brotkrumen. Wir sind brotkrumenleckende Hunde. Und trotzdem gehören wir zu Gott. Trotzdem sind wir Gottes Kinder. Trotzdem nimmt Gott uns so an, wie wir sind und macht uns damit zu seinen Kindern. Das erinnert mich an einen Abschnitt aus dem Römerbrief, Römer 11, die Verse 16 bis 24. Ihr könnt es gerne mit aufschlagen, ich werde es ein bisschen frei erzählen, was da steht. Und zwar vergleicht Paulus hier die Juden mit einem Olivenbaum. Ich habe euch ein Exemplar mitgebracht. Wie ihr sehen könnt, ist das wunderschön. Ich darf euch nicht sagen, von wem es ist, da diejenigen, es war ihnen ein bisschen peinlich. Aber ich habe einen Olivenbaum mitgebracht. Und ich vermute, dass ihr alle ein gutes Vorstellungsvermögen habt und ja, euch vorstellen könnt, wie dieser Baum aussieht mit ganz vielen grünen Blättern. Genau, also hier in diesem Abschnitt, Römer 11, da vergleicht Paulus die Juden mit einem Olivenbaum, und zwar mit einem kultivierten Olivenbaum. Sie sind ja ein Baum, den Gott so viele Jahrhunderte über gepflegt und schön gemacht hat. Aber einige von diesen Juden sind ungläubig geworden. Vielleicht sind das diese trockenen Äste, die hier sind. Und Gott hat diese Äste genommen und hat sie abgebrochen. Und an diese Stelle, an diese abgebrochene Stelle, hat Gott die Heiden eingepfropft. Ich vermute, ihr wisst, wie Einpfropfung funktioniert. Man hat eine Stelle am Baum, wo eben ein Ast abgemacht wird. Und dann den Ast, den man einpfropfen will, den nimmt man und spitzt den so ein bisschen an und steckt ihn dann da an diese Stelle ein. Und genau das hat Gott mit den Heiden gemacht. Und Paulus bezeichnet hier in dem Römerbrief die Heiden als wilde Olivenbaumzweige. Und in einen kultivierten, also in einen gepflegten Olivenbaum, da pfropft man normalerweise keine wilden Zweige ein. Man würde das andersrum machen, man hätte einen wilden Stamm und dann die kultivierten Zweige. Aber Gott macht es genau andersrum. Er hat den kultivierten, gepflegten Stamm der Juden und pfropft dort die wilden Olivenbaumzweige, die Heiden, ein. Gott gibt diesen Heiden seine Gnade, damit sie zu diesem guten Baum gehören dürfen. Aber Paulus warnt hier die Heidenchristen auch, nicht übermütig zu werden. In Vers 18 sagt er: So rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Und wieder sind wir die Heiden in diesem Bild. Wir sind wilde Olivenbaumzweige. Wir wurden nur aus reiner Gnade in diesen Baum eingepfropft. Eigentlich gehören wir da gar nicht hin, aber Gott gab uns seine Gnade und machte uns Teil dieses guten Olivenbaums. Und uns gilt das Gleiche. Nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns. Es ist ja Gottes Gnade, dass wir von dieser Wurzel leben können. Aus Gnade gehören wir jetzt zu diesem Olivenbaum und aus Gnade sind wir gerettet worden. Ohne irgendein eigenes Zutun. Ohne dass wir irgendetwas hätten tun können, um Gott davon zu überzeugen, dass wir diese Gnade verdient hätten. Wir haben es nicht. Es war Gnade. Alles, was wir tun können, ist zu glauben, dass Jesus das möglich gemacht hat. Dass Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung uns die Möglichkeit gegeben hat, ja, von dieser Gnade zu zehren, dazu zu gehören. Dass Gott uns diese Gnade gibt, obwohl wir nur Brotkrumen leckende Hunde und wilde Olivenbaumzweige sind, das ist ein absolut unverdientes Geschenk. Ich habe vor Jahren mal ein Gedicht geschrieben. Der Schluss davon geht folgendermaßen. 100% Gnade, die ich nicht verdient habe. Sie ist ein Geheimnis, das auf ewig dein ist. Sehen wir uns selber als brotkrumenleckende Hunde, so wie diese kanaanitische Frau es getan hat? Kennen wir unseren Platz als Hunde und sind dankbar dafür, dass wir trotzdem dazugehören dürfen? Dankbar dafür, dass wir von diesem Brotkrumen abbekommen? Dankbar dafür, dass Gott uns seine Gnade gibt und uns annimmt? Wir können darauf vertrauen, dass Gott immer dafür sorgt, dass auch für uns genug Brotkrumen da sind. Wir können darauf vertrauen, dass er uns in diesen Baum einpfropft. Wegen Jesu Tat für uns können wir uns Gottes Gnade sicher sein. Und dafür möchte ich Jesus für den Rest meines Lebens danken. Alles, was wir tun können, ist, ein Leben aus Dankbarkeit zu leben. Ein Leben lang dankbar zu sein für diese Gnade. In Römer 15, die Verse 7 bis 13, da steht, dass es unsere Aufgabe ist, Gott für seine Gnade und Barmherzigkeit zu preisen, ihn dafür zu verherrlichen. In Vers 9 steht, die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen. Macht ihr mit? Es gibt ein Lied, was vom Text her das auf den Punkt bringt. Ich will es euch vorsingen.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed, through many dangers, trials, and snares I have already come. This grace hath brought me safe thus far, and grace will